hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Springer Medizin Podcast. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wir machen heute einen Ausflug in die Psychotherapie und widmen uns einem Thema, das Betroffene und Behandelnde gleichermaßen fordert. Die Anorexia nervosa. Auch nach einer erfolgreichen stationären Therapie bleibt das Risiko für Rückfälle hoch. Besonders der Übergang von der Klinik zurück in den Alltag stellt viele Betroffene vor große Herausforderungen. Wie dieser Transfer gelingen kann, darüber spricht heute meine Kollegin Nathalie Precht aus der Redaktion der Fachzeitschrift Die Psychotherapie. Sie hat die Psychologin Dr. Katrin Peters gefragt, wie lassen sich körperliche Stabilisierung und Eigenständigkeit nach dem Klinikaufenthalt nachhaltig fördern? Welche Unterstützung brauchen Betroffene im Alltag? Und wie kann man mit Rückschlägen konstruktiv umgehen? Dieses Gespräch bietet wertvolle Einblicke für psychologische Fachkräfte und für alle, die Menschen mit Anorexia nervosa nach einem stationären Aufenthalt weiter begleiten. Wenn Sie das Thema anschließend noch vertiefen möchten, dann finden Sie wie immer weiterführende Publikationen in den Shownotes. Und jetzt viel Freude beim Zuhören.
Auch nach einer scheinbar erfolgreichen stationären Therapie kommt es bei Anorexia nervosa häufig zu Rückfällen. Warum nachhaltige Veränderungen oft scheitern und was psychologische Psychotherapeutinnen und Therapeuten konkret dagegen tun können, darüber sprechen wir heute. Mein Gast ist Frau Dr. Katrin Peters. Sie ist leitende Psychologin am Fachzentrum für Psychosomatik der Schönklinik in Bad Staffelstein. Sie hat langjährige Erfahrungen in der Behandlung von Anorexia nervosa Erkrankten in einer Spezialstation. Liebe Frau Dr. Peters, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja, Bewältigungsstrategien erfolgreich weiterführen, so heißt ja auch Ihr kürzlich erschienener Fachartikel. Und hier zeigen Sie auch gleich zu Beginn ganz deutlich die Ausgangslage auf, nämlich dass die mittlere Rückfallrate der Betroffenen nach stationärer Behandlung bereits im ersten Jahr bei 31% liegen. Eine Studie weist sogar knapp 50% auf. So erscheint diese Behandlungsphase als besonders vulnerabel. Welche therapeutischen Weichenstellungen halten Sie denn in dieser schwierigen Übergangsphase als besonders entscheidend?
Das, worauf Sie ansprechen, ist, dass es bei Betroffenen von Anorexie oft zu einem sogenannten Sägezahnverlauf kommt. Das heißt, es kommt kurzfristig zu einer gewissen begrenzten Gewichtszunahme während stationärer Behandlungen und oftmals im Anschluss allerdings auch wieder zu einem erneuten Verlust an Körpersubstanz. Ich denke, man könnte sogar darüber streiten, ob es sich dabei um einen Rückfall handelt oder ob jemand vielleicht schlichtweg noch nicht vollständig bewältigt hatte. Denn die Phase nach der Entlassung ist tatsächlich eine hochvulnerable. Man kann es sich so vorstellen, dass der körperliche Leidensdruck, der Druck, der vielleicht durch die Sorgen aus dem Familiensystem gekommen ist, der hat sicherlich in dieser Phase bereits nachgelassen. Gleichzeitig sind Betroffene aber in der Regel weiterhin gequält von aufdringlichen Essstörungsgedanken, von einer steigenden Gewichtsphobie mit steigendem Gewicht und auch von dem unangenehmen, oftmals als quälend erlebten Körpergefühl, sodass auch in dieser Phase noch sehr die Anforderung hat, wirklich entkoppeln zu können von eben diesem Erleben und trotz alledem selbstfürsorglich, regelmäßig und ausreichend zu essen und die daraus resultierende Gewichtsentwicklung auch anzunehmen und auch diese einzukalkulieren. Denn oftmals finden Entlassungen ja doch in einem Bereich von BMI 18 oder 19 statt. Doch wenn wir uns in der Gesellschaft umschauen, ist es sicher bei den wenigsten Menschen das zu erwartende Gewicht. Die meisten Menschen müssten ganz schön kontrolliert essen, um einen BMI in diesem Bereich zu halten. Und eben dann, wenn Betroffene das versuchen, dann kommt es eben oftmals zu erneuten Abwärtsbewegungen auch. Weshalb da aus meiner Sicht besonders wichtig ist, zum einen erstmal dieses Bewältigungsverständnis auch zu haben, dass eben dieses Erleben total normal und auch einzukalkulieren ist. Und es wichtig ist, dem sowohl mit therapeutischen Strategien als auch therapeutischer Begleitung zu begegnen, sei es in der ambulanten Psychotherapie oder auch unsere Klinik hat zum Beispiel sogar eine gewichtsmapping-basierte Intervalltherapie eben darauf abgestimmt, sodass Patienten dann auch planmäßig nach Transfererprobungen wiederkommen und eben nicht alleine sind in dieser kritischen Phase.
Werbung.
Die Basis für jede erfolgreiche private Geldanlage ist eine gute Strategie. Setzen Sie bei Ihrer Geldanlage auf die richtigen Experten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Wir beraten Sie, welche Vermögensverwaltung zu Ihnen passt. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung. APO-Bank, die beste Wahl für gesunde Finanzen.
Ich verstehe. Und dabei stehen eben diese Bewältigungsstrategien wirklich als zentral in vor allen Dingen dieser Übergangsphase, um sich zu stabilisieren. Diese Bewältigungsstrategien werden in Ihrem Artikel ja auch als erlernbare Kompetenzen beschrieben, die die Betroffenen dann eigenständig fortführen sollen. Welche Strategien sind das denn im Einzelnen?
Es war für uns tatsächlich auch spannend, weil wir in der Klinik mit sehr vielen, oftmals verhaltenstherapeutischen Strategien arbeiten und eben dann mit dem Artikel auch nochmal untersucht haben, welche dieser diversen Strategien machen dann am Ende tatsächlich einen Unterschied für unsere Betroffenen. Und da hat sich als am wirksamsten erwiesen, einerseits die Arbeit mit Gewichtsmapping-Techniken, also mit einer Gewichtskurve, dann die Arbeit mit Mahlzeitenplänen, die Durchführung von Expositionsübungen und die Würdigungsstrategien.
Und wenn ich diese Strategien nun in der Therapie umsetze mit dem Betroffenen, was bedeutet das dann konkret für die therapeutische Haltung, die sich dann ändert, beziehungsweise der Rollenverteilung zwischen der Psychotherapeuten und dem Betroffenen?
Also ich denke, im ersten Schritt ist zunächst mal wichtig, PatientInnen überhaupt die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, um eben diese Strategien auch anwenden zu können und sie damit ein Stück weit aber auch selber zum Experten auszubilden sozusagen, was ja eben zunächst eine gewisse Kompetenzvermittlung auch bedarf und dann natürlich auch, was nicht zu unterschätzen ist, wenn ich etwas neu lerne, ob das jetzt Strategien sind oder eine Sprache, ein Sport, ein Instrument. Das geht oftmals mit Scham, mit Frustration im Lernprozess einher. Das wird einem nicht auf Anhieb gelingen. Also es ist auch wichtig als Therapeut, denke ich, das einzukalkulieren und regelmäßig auch die gemeinsam zu üben, zu evaluieren, wie die Patientin, der Patient mit dem Einsatz zurechtkommt und auch immer wieder zu ermutigen, wirklich auch Fragen zu stellen. Denn ich würde nicht erwarten, dass das direkt auf Anhieb gelingt, sondern ein guter Therapieprozess auch einer ist, wo die Patientin danach zu mir zurückkommt in die Stunde und sagt, Mensch, aber Frau Peters, jetzt habe ich das ausprobiert und es sind die und die Schwierigkeiten aufgetreten. Wie kann ich dem jetzt begegnen, um so gemeinsam einfach in den Prozess auch einzusteigen.
Sie hatten es ja bereits berichtet, es gibt ja tatsächlich, ich will es nennen, einen großen Blumenstrauß an unterschiedlichen Techniken und Bewältigungsstrategien, die man mit dem Patienten zusammen abstimmen und trainieren kann. Ich möchte aber bei der Gelegenheit auch gerne auf ein paradoxes Muster zu sprechen kommen, Sie ja auch in Ihrem Fachartikel deutlich herausgestellt haben. Es geht mir vor allen Dingen dabei um diese Diskrepanz zwischen Wirksamkeit und Nutzen verschiedener therapeutischen Techniken. Quasi die wirksamste Strategie wird paradoxerweise am seltensten genutzt. Ich denke da vor allen Dingen an die Exposition. Wo sehen Sie denn da die Gründe dafür? Gibt es vielleicht bestimmte Unsicherheiten oder Hemmschwellen bei Psychotherapeuten in der Praxis, eine Exposition durchzuführen?
Ich denke, das ist schwer zu sagen, ist durchaus möglich, denn das setzt ja zunächst mal voraus, dass ich die Essstörung zum Beispiel auch als eine Erkrankung verstehe und gut exploriert habe, um die Ängste, das Schamerleben, die Ekelgefühle gut zu kennen und zu wissen, in welchen Situationen treten die auf, um dann eben auch Expositionsübungen darauf mit den Patientinnen und Patienten auch gut abstimmen zu können. Ist natürlich eine anspruchsvolle Technik, wo wir sicher in der Klinik auch den gewissen Vorteil haben, Patienten in der Durchführung enger begleiten zu können, als es in der ambulanten Psychotherapie der Fall ist, wo PatientInnen oftmals dann Expos vielleicht auch eigenständig zu Hause weiterführen und dann erstmal auch vielleicht mit der Angst oder dem Scham oder der Anspannung, dem Bewegungsdrang währenddessen oder im Anschluss ein Stück weit mehr auf sich gestellt sind, wo man in der Klinik natürlich den ganz großen Vorteil auch hat, dass PatientInnen auch da einfach auch zur Pflege, zur Co-Therapie gehen können, der Therapeut direkt im Haus ist und da nochmal enger begleiten kann. Also vielleicht ist es manchmal auch eine Settingfrage, dass Patienten vielleicht in gewissen Phasen auch eine engere Unterstützung benötigen, um es dann auch gut eigenständig weiterführen zu können.
Ja, da sprechen Sie sicherlich einen wunden Punkt ab oder eine Herausforderung, will ich es nennen, wenn die stationäre Phase abgeschlossen ist und dass der Alltag beginnt, die Exposition nämlich so zu gestalten, dass sie für den Patienten nachvollziehbar, motivierbar und dann tatsächlich im Alltag auch umsetzbar ist. Haben Sie da vielleicht Ideen oder Tipps, wie so etwas gelingen kann?
Also ich denke, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Worauf ich in der Therapie Acht geben würde, ist zunächst mal immer wieder auch nachzufragen und es mir erklären zu lassen, was die Patientin, der Patient verstanden hat, wie das Expositionsrational überhaupt aussieht. Weil nur wenn jemand das gut erklären kann und verstanden hat, kann ich, denke ich, auch erwarten, dass derjenige das auch eigenständig weiterführen kann. Und was ich auch als sehr gewinnbringend erlebe, ist, sich gemeinsam auch nochmal das Wofürs bewusst zu machen. Also eine Expo nicht nur technisch zu verstehen, sondern sich auch klar zu machen, keine Ahnung, wenn eine Patientin vielleicht Pizza-Expos durchführt, dass es da letzten Endes nicht um die Pizza geht, sondern darum, wieder teilhaben zu können, wenn sich die Freundinnen abends beim Italiener treffen. Oder ich eine Patientin hatte, der ihr Wofür einfach auch darin bestand, ich möchte wieder date-tauglich essen können. Und damit auch so eine Vorstellung vor Augen hatte, wofür sich diese Strapazen auch lohnen können.
Also den Nutzen der Exposition auch in den Vordergrund stellen, um den Mut zu haben, immer wieder zu trainieren und an sich zu arbeiten.
Ja. Und auch zu würdigen, dass es Mut erfordert. Also dass die Durchführung einer Exposition durchaus unangenehm sein kann und vielleicht von Angst oder Schamgefühlen begleitet ist, von Anspannung. Und eben das auch anzuerkennen, einzukalkulieren, vielleicht es mit einer Emotionsdiagnostik zu verknüpfen, damit der Betroffene weiß, Mensch, wie lang ist denn diese unangenehme Zeit, die ich dann auch einkalkulieren muss. Es macht ja einen Unterschied, ob es sich dabei um eine halbe Stunde handelt oder vielleicht 3 Stunden. Je nachdem kann ich dann wiederum besser auch Strategien eben darauf abstimmen, die jemanden unterstützen können, da auch gut durchzukommen durch diese Phase, ohne dann vielleicht die nächste Mahlzeit ausfallen zu lassen oder mit Bewegungsdrang ein Stück weit gegenzusteuern und mich auf diese Art zu beruhigen. Und ganz wichtig ist mir an der Stelle eben auch, den letzten Schritt einer Expo nicht auszulassen, nämlich sich am Ende auch zu würdigen dafür, das geschafft zu haben. Und da geht's dann nicht darum zu würdigen Pizza, sondern sich auch klar zu machen, boah, da bin ich mutig gewesen. Oder wenn es so schwer es mir gefallen ist, da war ich ganz schön ehrgeizig gewesen oder verlässlich gewesen. Also sich immer auch nochmal klar zu machen, was man da tatsächlich auch geschafft hat. Und ob das dann durch die Art des Selbstgespräches ist, sich da zu würdigen. Oder es auch zu visualisieren, indem ich mir vielleicht im Mahlzeitenplan Sticker reinklebe an der entsprechenden Stelle. Oder mir eine Collage erstelle, die dann so nach und nach wächst mit jedem Bewältigungsschritt, den ich geschafft habe. Das kann auch oft sehr ermutigend sein. Also mal Patienten, die vielleicht am Anfang einfach nur einen dunklen Hintergrund malen, der für den Himmel steht und mit jeder Expo, mit jedem relevanten Bewältigungsschritt dann ein kleines Sternchen dem Himmel hinzufügen und den so nach und nach immer mehr erstrahlen lassen. Das können zum Beispiel auch Techniken sein, die helfen, das zu würdigen und daraus dann wiederum auch Zutrauen erwachsen zu lassen für die Schritte, die noch vor einem liegen.
Also das zunächst negative Bild in ein positives Bild umzugestalten und es als Prozess zu verstehen, indem ich auch mit Rückschlägen tatsächlich leben muss. Also wie geht man denn da mit Patienten um, die bei einer Exposition einen Rückschlag erleiden und die Exposition vielleicht gar nicht abschließen können?
Ja, also zunächst mal würde ich auf jeden Fall den Versuch würdigen und anerkennen. Und dann gilt es, es erstmal genauer zu analysieren und es ist schwer, da eine pauschale Antwort zu geben. Ich würde erstmal versuchen, mich in die Lage der Patientin hineinzuversetzen und zu verstehen, was der Punkt war, der ihr so besonders schwer gefallen ist, der die Hürde war. Man müsste das erstmal gut verstanden haben, um dann wiederum auch zu schauen, was kann da helfen in dieser Situation.
Eine weitere Ambivalenz bei Bewältigungsstrategien zeigt sich auch beim sogenannten Gewichtsmonitoring. Denn das regelmäßige Wiegen wird bei vielen Betroffenen oft als belastend empfunden. Studien wiederum halten diese Intervention als besonders hilfreich. Wie kann es denn aus Ihrer Sicht gelingen, dieses Gewichtsmonitoring sinnvoll therapeutisch einzubetten, dass die Betroffenen damit gut umgehen können?
Eine gute Frage. Und dem kann man, denke ich, durchaus begegnen, indem man gleich von Anfang an das auch ein Stück weit vorwegnimmt. Diese Widerstände, die ja ein häufiges Phänomen sind, das nicht nur die Betroffene erlebt, sondern es teilt mit anderen in ihrer Lage. Also das so ein Stück weit auch zu validieren und zu normalisieren und gleichzeitig aber auch der Patientin gut zu vermitteln, wofür es letzten Endes wichtig ist. Und das in so einer bestimmten Phase in der Therapie, das tägliche Monitoring auch ganz viel Nutzen bringt. Wir würden das mit der Technik des Gewichtsmonitorings, also einer Gewichtskurve, auch visualisieren. Also so, dass nicht, ich wiege mich vor einer Pflegekraft im Vordergrund steht und die nimmt da einfach nur Daten auf, sondern ich das wirklich mit einer Technik verknüpfe. Und das Gewichtsmapping, da steckt schon Maps, die Landkarte drinnen. Das ist einfach auch eine tolle, ganz greifbare Orientierungshilfe in diesem komplexen Prozess der Essstörungsbewältigung, die mir wie eine Landkarte ja auch einfach helfen kann zu sehen, wo stehe ich, wo will ich eigentlich hin, welche Hürden sind da auf dem Weg einzukalkulieren, mit welcher Dauer müsste ich für diesen Weg auch rechnen und auch Hilfsmittel einzeichne, um zu sehen, hey, wie komme ich denn voran auf meinem Weg? Auch bei einer Wanderung würde ich ja regelmäßig abgleichen, bin ich noch auf dem Weg und wenn ich mich verzettelt habe, erstmal schauen, wie finde ich denn wieder auf meinen Weg zurück, statt einfach nur weiterzulaufen, das Gefühl zu haben, ja, in Bewegung bin ich, aber mich vielleicht meinem Ziel gar nicht mehr anzunähern. Dieses Landkartenbild ist eines, was wir zum Beispiel auch verwenden und Patienten dann ganz viel Techniken auch an die Hand geben, selber ihre Gewichtskurve lesen zu lernen, also sowohl bin ich gerade im grünen Bereich oder drunter, das aber auch nicht nur dran festzumachen, wie ist denn die Gewichtsentwicklung von gestern auf heute gewesen. Dieses detailfokussierte Denken ist etwas, was Patientinnen oftmals mitbringen und sehr angstauslösend sein kann, wenn es von gestern auf heute zum Beispiel einen Gewichtssprung gegeben hat. Da besteht eine wichtige Strategie drin, zum Beispiel sich die letzten 10 Punkte anzusehen oder mit einer Linealtechnik oder einer Quotentechnik zu arbeiten, um den Blick wieder mehr auf das Große und Ganze auch lenken zu lernen, was dann wiederum auch oftmals zu einer Entmachtung von Essstörungsgedanken mit helfen kann Oder eben auch, um zu wissen, Mensch, sollte ich gerade Maßnahmen ergreifen? Passt es so, wie das läuft? Oder ist vielleicht eine Anpassung, eine Steigerung im Ernährungsmanagement erforderlich? Oder lohnt es sich, mehr Expos durchzuführen, weil sich vielleicht im Mahlzeitenplan auch eher kontrollierte Muster noch aufdecken lassen? Oder ist vielleicht eher das Bewegungsverhalten noch zu hoch und ein relevanter therapeutischer Ansatzpunkt? Nur wenn ich das nicht visualisiere, dann bin ich am Ende ein Stück weit im Blindflug unterwegs, ohne zu wissen, wie es gerade in der Therapie meiner Patientin läuft oder welche Maßnahmen ich sinnvoll ergreifen kann gemeinsam.
Also die Daten stets auf Metaebene betrachten und dem Patienten selber auch Handlungsfähigkeit eigene vermitteln stehen, vor allen Dingen im Vordergrund, würde ich verstehen.
Genau, mhm. Also wir führen diese Choreophyll nicht nur bei uns in der Patientenakte, sondern die Patienten lernen, die selber auf einem Millimeterpapier zu führen, um die Technik einfach für sich selbst nutzbar zu machen. Und auch mit einem Therapiematerial, was es in jedem Fachgeschäft zu kaufen gibt, sodass die Patientin auch gut über die Klinik hinaus damit weiterarbeiten kann, was wir empfehlen würden. Also die Techniken nicht nur im Rahmen der Klinik anzuwenden, sondern wirklich als ein Handwerkszeug zu verstehen, was einen durch den kompletten Bewältigungsprozess auch mit begleiten kann. Weil das war eine Frage, die fand ich aber auch richtig klasse, ob man den Erfolg nur an der Gewichtszunahme quasi messen kann. Und da finde ich einfach nochmal wichtig, sich klar zu machen, es geht an sich ja nicht ums Gewicht als Selbstzweck. Wir verwenden Gewicht nur als Indikator dafür, wie gut es jemandem gelingt, selbstfürsorglich zu essen, regelmäßig und ausreichend. Gewicht ist einfach davon die Resultante. Die kann darüber aber eine ganz gute Aussage auch machen. Und wenn ich nur drauf blicke, wie die Gewichtsentwicklung zum Beispiel in der Klinik von Aufnahme zur Entlassung gewesen ist, aber nicht sehe, wie hoch noch die Diskrepanz ist zwischen dem Entlassgewicht und dem Gewicht, was ich bei dieser jungen Frau erwarten würde, wenn sie regelmäßig und ausreichend ist, dann würde ich eigentlich ganz schön viel von der Strecke ausblenden, was noch vor ihr liegt. Deshalb finde ich es immer wichtig, eben nicht nur das querschnittliche Gewicht zu betrachten, sondern einen Schritt zurückzutreten und mithilfe des Gewichtsmappings das Große und Ganze auszuleuchten und den ganzen Prozess zu sehen.
Diese Techniken oder das Handwerkszeug, das einen durch den Alltag auch später nach abgeschlossener Therapie trägt, da fallen ja sicherlich auch die Mahlzeitpläne beziehungsweise das abgestimmte Ernähren nach bestimmten Zeiten im Zentrum. Und Sie beschreiben eben auch in Ihrem Artikel diese Mahlzeitpläne als zentrale Strukturhilfe. Dennoch stelle ich es mir herausfordernd vor, solche Pläne mit Patienten so umzusetzen, dass sie eben nicht als rigide Kontrolle empfunden werden, sondern vielmehr als Unterstützung. Da ist sicherlich viel therapeutische Beziehung relevant. Oder wie erarbeitet man sich das gemeinsam mit den Betroffenen?
Ja, eine gute Frage. Ich glaube, dass gerade in der Anfangsphase Patienten das möglicherweise gar nicht als so eine starke Kontrolle erleben, da die Rigidität des essgestörten Essverhaltens ja um Vielfaches rigider ist als das, was wir in den Plänen letzten Endes abdecken. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch eher einem gesunden Esser so erscheint, während die Betroffene das gar nicht ganz so fern von ihrem üblichen Verhalten ist, nur auf funktionalere Motive, auf ein selbstfürsorgliches Essen hin abgestimmt. Es gibt schon oftmals Widerstände, weil Patienten vielleicht einfach die nachvollziehbare Sehnsucht haben und denken, Mensch, ich würde gern einfach wieder so essen können wie ein gesunder Esser. Und das schon recht frustrierend ist, vielleicht auch im Vergleich mit anderen, dass der erste Schritt noch nicht das vollständig Essen wie ein gesunder Esser ist, sondern Essen wie jemand, der ernsthaft im Bewältigungsprozess seiner Essstörung ist. Und da Essen auch ein Stück weit, gerade in der Anfangsphase, als Medizin vielleicht auch zu betrachten, die in einer gewissen, ja auch in einer Regelmäßigkeit und in einer Menge, in einer gewissen Dosis notwendig ist. Eine Patientin von mir hat auch mal ein schönes Bild für die Mahlzeitenpläne so als Metapher entwickelt, was ich gerne aufgreife. Die hat so mit einem Navi im Auto verglichen. Und natürlich würde sie sich wünschen, einen guten Orientierungssinn zu haben und es nicht zu benötigen. Und gleichzeitig hat sie dann so die Parallele gezogen, dass sie beim Autofahren sich deshalb aber auch nicht jedes Mal aufs Neue verfahren würde, sondern das ein Stück weit für sich akzeptiert, einkalkuliert und einfach ihr Navi anschaltet, was ihr hilft, dort anzukommen, wo sie hin möchte. Und ein bisschen ähnlich ist es ja mit den Mahlzeitenplänen. Die kompensieren ein Stück weit, dass das Hunger- und Sättigungssystem in dem Moment noch nicht so verlässlich ist wie beim gesunden Esser. Dass Ängste oder auch selbstabwertende Gedanken, Essstörungsgedanken dieses Empfinden noch überlagern und geben einem erstmal ein Hilfsmittel an die Hand, um eben diese Schwierigkeiten zumindest kompensieren zu können und sich gut orientieren zu können.
Also können diese Ernährungspläne durchaus positiv behaftet sein und den Weg zum Laufen lernen wieder in einen normalen Alltag deutlich erleichtern.
Ja, sie können helfen, das Essverhalten besser zum Beispiel vom Wiegeergebnis oder vom Körpergefühl des jeweiligen Tages zu entkoppeln. Viele Patienten erleben es auch durchaus als Erleichterung, dieses einmal in der Woche planen und dann was zu haben, was einem Halt gibt an dem Tag, der vielleicht auch schwierig ist, statt sich den ganzen Tag über immer wieder aufs Neue Gedanken darüber zu machen. Soll ich das essen oder jenes, diese Menge oder jene? Und auf die Art eher so einen Halt auch zu haben, was das Entkoppeln unterstützen kann. Manche beschreiben es, dass das auch mehr Ruhe in die Essstörungsgedanken reinbringen kann.
Wir hatten es vorhin auch schon anklingen lassen, dass es auch noch andere Techniken wie die Würdigung und die Selbstverstärkung, dass die ebenfalls Bewältigungsstrategien sind, die durchaus zentral sind und die eben einen sehr günstigen Effekt in der Behandlung haben, vor allen Dingen im Bereich der Körperzufriedenheit und auch dem Schlankheitsstreben. Verwunderlich ist allerdings, dass diese Interventionen gar nicht so intensiv eingesetzt werden. Warum glauben Sie denn, dass diese Techniken bisher eher randständig Einzug finden in die Therapie?
Eine gute Frage. Möglicherweise könnte das damit zusammenhängen, dass diese Selbstwürdigung für die Betroffenen oft gar nicht im ersten Moment einen verstärkenden, angenehmen Charakter hat, sondern erstmal sich vielleicht auch ganz schön mechanisch anfühlt oder mit Widerständen verbunden ist. Also warum soll ich mich jetzt auch noch dafür würdigen, dass ich diese fettige Pizza gegessen habe? Das ist ja der Essstörungsgedanke, der in dem Moment erstmals sich quälend aufdrängt. Und da die Würdigung wichtig ist, um auch so ein Stück weit diese Denkverzerrungen vielleicht mit zu verändern und die Bewertung auch wieder zu modifizieren und sich klar zu machen, boah, das eine ist ein Essstörungsgedanke, aber mit Abstand betrachtet ist das was, was eigentlich total würdigenswert ist, was ich da geschafft habe. Auch wenn es sich in dem Moment vielleicht erstmal beinahe falsch anfühlt, sich dafür auch noch zu würdigen, das getan zu haben.
Das ist eben wie auch bei diesen anderen Strategien, da hat man es ja bereits auch gut gesehen, einfach ein Prozess, an dem es zu arbeiten gilt und der eben im Laufe der Zeit sich erst verstärkt und in dem Alltag wirklich sich etabliert, möchte ich fast sagen. Ja.
Und Patientinnen oft erst später dann auch sagen, Mensch, mit der Zeit hat es mir dann doch auch angefangen, Spaß zu machen, wenn ich mir wieder einen Sticker für etwas geben konnte oder mir eine Würdigung überlegt habe oder es auch geschafft habe, mir selber auf die Schulter zu klopfen.
In Ihrem Artikel plädieren Sie ja vor allem für ein sogenanntes funktionales Symptommanagement und das eben anstelle der klassischen Rückfallprävention. Was ist denn hier genau der Unterschied und wie wirkt sich denn diese Sichtweise vor allen Dingen auf therapeutische Ziele aus?
Ich denke, das Rückfallverständnis, das birgt manchmal vielleicht das Risiko, dichotom zu denken und es ist da krank und da gesund. Und dann ist schon wieder die Frage, Mensch, ab wann kann man von Bewältigung sprechen? Ab wann beginnt der Rückfall eigentlich? Unserer Erfahrung nach handelt es sich dabei vielmehr um einen Prozess, also einen Prozess der Bewältigung, der nicht immer linear verläuft. Und auch ein Rückfall ist ein Prozess. Das ist ja nicht erst dann, wenn jemand vielleicht wieder bei BMI 13 angelangt ist. Das beginnt ja früher. Das beginnt vielleicht schon beim Weglassen der Butter. Aber einmal die Butter wegzulassen, ist auch noch lange kein Rückfall. Ich denke, das ist vielleicht den Rückfallbegriff, an den denkt man oft ja auch im Suchtbereich. Wo es eher um das Weglassen von einer Substanz geht. Es ist im Bereich der Essstörungsbewältigung ja durchaus anspruchsvoll, dass die Betroffenen mehrmals am Tag eben mit dem Thema konfrontiert sind, was für sie Bewältigung darstellt. Und es deshalb nicht eine dichotome Sache ist, ich bin in der Klinik und jetzt verhalte ich mich auf einmal wie jemand, der keine Essstörung hat, sondern es ist etwas, was man sich ganz fein, mit viel Mut, mit Durchhaltevermögen erarbeitet und es nicht in jeder Situation einem gelingen wird, sodass es dann auch wichtig ist, es aber auch nicht zu bagatellisieren, einfach abzutun, aber eben auch nicht zu katastrophisieren, sondern es ist so ein Stück weit gemeinsam mit der Therapeutin anzuschauen, um erstmal zu verstehen, was denn da los gewesen. Da kann vielleicht die Strategie von der Verhaltensanalyse auch hilfreich sein, um erstmal zu verstehen, Mensch, was war denn da los? Und auch, was brauche ich denn, damit es mir das nächste Mal wieder auf eine andere Art auch gelingen kann, um dann daran gemeinsam gut auch und zielführend arbeiten zu können.
Das heißt also, durch diesen Prozess hindurch sind Sie als Therapeutin bemüht, Ihre Patienten vor allen Dingen handlungsfähig innerhalb der Bewältigungsstrategien zu halten. Gibt es denn für Sie bestimmte Frühwarnzeichen oder Signale, auf die Sie achten, wenn dieser Prozess wieder nach unten geht oder die Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird? Gibt es da etwas?
Eigentlich sind wir da schon wieder bei denselben Strategien. Denn eine Verschlechterung würde ich ja sowohl im Mahlzeitenplan erkennen können anhand der Quote. Ich würde es am Gewichtsmonitoring erkennen, wenn ich es wieder wie meine Landkarte betrachte und abgleiche. Also die Strategien, über die wir an den anderen Stellen schon gesprochen haben, können auch genau zu diesem Zweck sehr gut nutzbar gemacht werden. Und gleichzeitig ist mir nochmal wichtig, die Perspektive sogar nochmal ein Stück weit mehr zu erweitern. Wir hatten es früher auch in der Klinik oft so gemacht, dass wir dann eher gesagt haben, Mensch, melden Sie sich wieder an, wenn Sie nochmal den Bedarf haben. Und haben damit möglicherweise diesen Sägezahnverlauf eher ein Stück weit mit auch begünstigt. Denn Patienten sind dann oft wieder sehr vereinnahmt von der Essstörung oder schämen sich vielleicht auch, dass es zu Hause nicht so ihnen geglückt ist, umzusetzen, wie sie sich's doch in der Therapie vorgenommen haben. Was dann dazu führt, dass jemand oft erst spät wiederkommt und man dann in so einem Sägezahnverlauf ist. Da finde ich es viel spannender, auch tatsächlich so in die Vorwärtsbewegung zu gehen und zum Beispiel mit einer Intervalltherapie gar nicht erst die nächste Behandlungsetappe dann zu machen, wenn es schon zu einer Verschlechterung gekommen ist, sondern lieber planmäßig nach vorne zu schauen und sich zu überlegen, Mensch, wie lange trauen Sie sich zu, selbstfürsorglich regelmäßig ausreichend zu essen? In welchen Phasen von Ihrem Bewältigungsprozess brauchen Sie aber auch ein höheres Maß an Unterstützung, was über das der ambulanten Therapie hinausgeht, um dann da planmäßig wiederzukommen, auch in die Klinik und so viel mehr in eine Vorwärtsbewegung zu gelangen und gemeinsam dann auswerten zu können, Mensch, was ist gut gelaufen, wo sind die Schwierigkeiten, aber damit eher voranzuschreiten, sich auch der Setpoint-Regulation vom Körpergewicht anzunähern, statt immer erst dann wiederzukommen, wenn es eher um Feuerwehr geht, statt um ja zielführend an der Bewältigung arbeiten.
Wenn Sie eine zentrale Botschaft aus Ihrem Fachartikel für Ihre Kollegen zusammenfassen müssten, was sollten denn psychologische Psychotherapeuten in ihrer täglichen Praxis unbedingt anders oder vielleicht auch konsequenter durchführen?
Also eine Schlussfolgerung könnte sein, also wirklich jede einzelne Therapie oder Supervisionssitzung zunächst mal damit zu beginnen, gemeinsam mit der Patientin auf ihre Gewichtskurve zu blicken, den Mahlzeitenplan auszuwerten, Expos vor- und nachzusprechen, auch zu schauen, Mensch, hat sich die Patientin bereits selber gewürdigt oder holen wir das nochmal gemeinsam in der Sitzung auch nach. Und je nachdem, wie sie damit gerade zurückkommt, kann es sein, dass der Prozess vielleicht, wenn es gut läuft, schon nach 5 oder 10 Minuten ich es abhaken kann und mich dann auch anderen Therapiethemen wieder zuwenden kann. Wenn ich aber währenddessen feststelle, schwierig, dann wäre es natürlich auch sinnvoll, mich erstmal damit zu beschäftigen, statt direkt auf andere Themen einzugehen. Da könnte man jetzt wieder zu dem Bild von der Landkarte zurückkommen. Wenn ich auf dem Weg bin, kann ich sie erstmal wegpacken und weitergehen und habe vielleicht auch die Ressourcen frei, mich mehr umzuschauen und mit anderen zu beschäftigen. Wenn ich aber merke, jetzt habe ich mich verzettelt, jetzt bin ich abgekommen, dann lohnt sich's doch erstmal zu schauen, wie ich wieder auf dem Weg zurückfinde, statt einfach weiterzugehen.
Vielleicht noch eine abschließende Frage zum Schluss. Wir haben ja jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen, dass gerade das eigenständige Ausführen von diesen Strategien für Betroffene so zentral ist. Was würden Sie denn sagen, um deutlich zu machen, dass es gerade eben diese Eigenständigkeit ist, die so entscheidend ist für den therapeutischen Erfolg?
Also letzten Endes geht es mir dabei ja auch um Empowerment unserer Patientinnen und ihnen auch das Zutrauen zu vermitteln, dass es sich bei der Essstörung um eine bewältigbare Erkrankung handelt. Wir haben jetzt viel über die Strapazen des Prozesses gesprochen. Aber ich finde es trotzdem auch wichtig, nochmal zu betonen, es ist eine Erkrankung und sie ist bewältigbar. Und es erfordert ganz schön viel Mut und Durchhaltevermögen, um das zu schaffen. Aber es lohnt sich wirklich dafür, auch die notwendigen Therapiemaßnahmen zu nutzen und auch die therapeutischen Techniken zu nutzen, um die Bewältigung auch eines Tages erfolgreich abschließen zu können.
Das ist vielleicht jetzt auch ein schöner Bogen. Liebe Frau Dr. Peters, ich danke Ihnen wirklich sehr für das anregende und das nette Gespräch mit Ihnen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen.
Danke auch Ihnen.
Liebe Zuhörenden, falls Sie tiefer in dieses Thema einsteigen möchten, empfehle ich Ihnen sehr Ausgabe 226 unserer Fachzeitschrift Die Psychotherapie. Dort finden Sie den soeben besprochenen Fachartikel von Frau Dr. Peters in voller Länge zum Nachlesen.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.